S9Y Infocamp. Der inoffizielle Serendipity-Podcast mit Robert Lender und Matthias Mies.
Herzlich willkommen zu Ausgabe 9 von S9Y Infocamp, dem inoffiziellen Serendipity-Podcast. Mein Name ist Matthias Mies, im Sendestudio sitze ich nicht, da sitzt
der Robert Lender. Hallo.
Jo. Wir haben endlich anständige Audioqualität.
Genau. Wir haben ja schon beim letzten Mal erzählt, nur ganz kurz, wir verwenden jetzt Mumble zur Aufnahme. Und letztes Mal hatten wir ein bisschen Feedback, dass die Audioqualität um einiges besser geworden ist. Das einzige Problem, es hat ein bisschen gefiebt bei Matthias oder wie man immer das nennen mag.
Also ich fand, es war ein Sirren.
Gut, dann das war
so ein Sirren. Hat es was Grillenartiges, also nicht Grillen wie Fleisch auf dem Rost, sondern wie die Insekten.
Ja, gut, das, so kann man es auch nennen. Auf alle Fälle war es ein Störgeräusch. Das konnten wir jetzt beseitigen, indem du einfach ein neues Headset dir besorgt hast. Mhm. Und sofern wir nicht anderweitige Geräusche wie Tastatur klappern, Zigaretten anzünden, räuspern und so weiter machen, sollte man heute noch bessere Tonqualität daherkommen.
Und für sich schon, ja.
Ja, jetzt müssen wir eigentlich noch erklären, warum wir so rasch nach der Ausgabe 8 eigentlich eine neue Ausgabe starten.
Ja, und damit wären wir schon im Thema. Eigentlich ist das ja hier heute unser erstes Spezial. Und es kommt so rasch, weil es ein bisschen themengebunden ist. Ich wollte noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen. Und zwar gibt es ja, darüber haben wir vor einigen Folgen schon mit Garvin gesprochen, die Bemühung, Serendipity so weit es geht zu modernisieren und quasi zukunftsfähiger zu machen. Dazu gehören viele Dinge und unter anderem gehört dazu auch ein mögliches neues Standard-Template. Also das Template oder Theme, wie auch immer man es jetzt nennen will, was in einer frischen Installation von Serendipity ab Werk aktiviert wird. Und dann ergab sich bei mir so eine kleine, ja nicht Pause, aber so ein bisschen Luft für solche Community-Projekte. Und dann habe ich gedacht, und jetzt fängst du endlich mal an.
Ja.
Und dann habe ich mal angefangen.
Und schon einiges hinbekommen.
Ja, dabei herausgekommen ist jetzt ein Theme, das ich, um mich selber ein bisschen dazu zu nötigen, ist dann auch zeitnah fertigzustellen, kurzfristig 2K11 genannt habe, also 2011. Das heißt, es soll in jedem Fall noch in diesem Jahr komplett fertig werden, was nicht unbedingt heißen muss, dass es dann auch direkt zum Standard in Serendipity wird, weil man da eben noch die Verzahnung mit dem System herstellen oder optimieren wird müssen. Aber es soll soweit sein, dass man sagt, okay, das Template ist im Prinzip fertig. Und da sind wir auch schon relativ gut unterwegs. Trotzdem wäre es schon schön, jetzt nochmal so ein bisschen die Leute zu vor allen Dingen Feedback zu bringen, die das vielleicht noch nicht so mitgekriegt haben. Ich hatte es im Serendipity Forum angekündigt und verlinkt. Allerdings ist das dieses Unterforum Upcoming Serendipity Features, was eher Entwickler lesen und was auch in Englisch ist. Und ich hatte es auf Google Plus angekündigt. Auch für Leute, die einen Kreis habe und von denen ich halt weiß, okay, die interessieren sich dafür. Und jetzt wollen wir es nochmal ein bisschen populärer machen und ich habe gedacht, vielleicht fragt der Robert auch noch so ein paar Sachen und wir kommen vielleicht noch auf ein paar Dinge, die ich sonst nicht so erkläre und sprechen ganz allgemein mal darüber. Das ist so der Plan dieser Spezialausgabe.
Ja, also ich habe mir ja mal deine Testinstallation angeschaut.
Das sagen wir vielleicht gleich mal als erstes. Das wird die erste Shownote auch sein. Es gibt einen Demo-Blog, von dem ich noch nicht so einig bin, wie lange es da bleibt, wo es jetzt ist. Aber das halt alle Aspekte dieses Template bedient zeigt anhand eines Beispielblogs. Und da gibt's auch eine Überblickseite. Das ist eine statische Seite, die einmal komplett beschreibt, was so dahinter steckt und was es an Features hat. Und dazu gibt es halt noch ein paar Blogartikel, die so spezielle Aspekte zeigen. Es gibt eine Archivseite, es gibt ein Kontaktformular, es gibt ein paar Seitenleisten-Plugins. Das ist das, was es jetzt gibt. Das ist auf 2k11, also 2k11.yellowlad.de.
Genau, und eben in den Shownotes dann eh zu finden. Naja, dann fangen wir mal an mit dem Ding. Denk mal, erster Punkt ist, du hast das so schön beschrieben, das Ganze ist nach dem KISS-Prinzip aufgebaut. Keep it simple.
Keep it simple, stupid, ja.
Ja.
Das Ding dabei ist, also es kann jetzt Leute geben, hat es bisher nicht, aber es könnte Leute geben, die sagen, Mensch, das ist aber ganz schön schlicht. Das ist es auch. Also für alle, die es jetzt nicht vor Augen haben, es ist ja primär weiß auf einem hellgrauen Hintergrund mit ein paar Blautönen und einem Orangeton, die im weitesten Sinne aus dem Serendipity-Logo als CI-Vorgabe, also als Corporate Identity, abgeleitet sind. Aber es ist schon schlicht gehalten. Das ist einfach, weil es ja, es soll natürlich zum einen möglichst vielen Benutzern gefallen oder es soll zumindest als angenehm empfunden werden, soll aber vor allen Dingen ganz wichtig nicht optionsüberladen sein.
Und ich denke mal, es soll sicherlich eins ausdrücken, nämlich das ist hier ein Blog und ein Blog ist noch immer ein Ding, das quasi Texte präsentiert. Mhm. Also ich denke mal, das ist ja das Wichtige, was sowas transportieren soll. Trotz aller Simplizität, wenn man so nennen mag, habe ich aber schon einiges an spannenden Features entdeckt, die, ja, da gehen wir mal vielleicht mal ein bisschen durch. Also ich sage mal ein paar Dinge und du erzählst dann noch was drumherum. Je nachdem. Spannend ist für mich schon mal, dass du mit Responsive Design arbeitest, sprich, dass du das ganze Ding natürlich auch auf Smartphones oder ähnlichen Mobilgeräten und damit auf kleineren Bildschirmen auch lesbar ist.
Ja, das ist ja auch was, womit wir heute, also wir nehmen auf am 12. September haben wir heute, oder?
Ja, das ist richtig.
Ja, und das ist ganz spannend. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Das ging aber unter den Webdesignern auf Twitter rum. Mhm. Es gab einen spektakulären Relaunch heute. Das ist die Webseite des Boston Globe, bostonglobe.com. Mhm.
Nein, das ist mir noch entrutscht.
Ist eine sensationelle Geschichte, weil es gibt immer noch so diesen Unterton bei Responsive Design, das war ja alles ganz gut und schön, aber noch wenig praxistauglich und doch in erster Linie was für Designer-Blogs. Was durchaus stimmt. Also die meisten Beispiele, die man auf mediaquery.es, was wir schon mal verlinkt hatten, findet, das sind ja so im weitesten Sinne Designer-Seiten und Portfolios. Und der Boston Globe hat heute ein Responsive Design für ihre Zeitungsseite relaunched. Und das ist ein Riesending. Erstmal ist das sehr, sehr gut gemacht und zweitens ist es so ziemlich das erste Responsive Design Projekt einer kommerziellen großen Seite. Mhm. Das ist ein Riesending. Das hat auch nicht irgendwer gemacht. Das war der Sportkamerad Marcotte, der diese ganze Geschichte sich überhaupt erst ausgedacht hat. Und ja, daraufhin gab es die spontane Reaktion von Andy Clark, der auch sehr aktiv ist und ein tolles Buch, was in die Richtung geht, geschrieben hat, der gesagt hat, ab heute gelte, wenn es nicht responsive ist, ist es kein Webdesign.
Puh. Ja, vielleicht sollte man noch ganz kurz erklären, für alle Nicht-Webdesigner, wir haben es zwar schon mal kurz mal angesprochen, aber was Responsive Design eigentlich ist?
Die Basis ist flexibel, also es ist ein flexibles Layout, das heißt, jegliche Breite eines Elementes wird in Prozent der Viewport-Breite, also des Browserfensters oder des sichtbaren Bereiches des Browserfensters angegeben. Mhm. Das wird noch ergänzt dadurch, dass die Grafiken, die man verwendet, also zum Beispiel, wenn man Fotos in Artikel einbindet, dann sind die auch responsive. Die skalieren also auch, werden kleiner oder auch nicht kleiner, je nachdem, wie man es genau anlegt, aber passen sich auch mit an.
Also das finde ich ja überhaupt ein tolles Feature. Also das habe ich ja kurz einmal gesehen. Ich meine, das ist an sich ja noch nicht, sage ich mal, ich kenne viele etliche Responsive Design Webseiten, aber die nicht mit Responsive sozusagen Images arbeiten. Also doch, sprich,
das die sollten sie eigentlich alle haben.
Also.
Gut, das gilt okay. auch im Übrigen nicht nur für Grafiken, sondern es gilt für alle Seitenelemente, die normalerweise feste Dimensionen haben. Also auch zum Beispiel Videos. Da kann man eventuell, muss ich da nochmal nachhelfen mit ein bisschen JavaScript. Das steht noch aus, der Test. Aber im Prinzip sollte das für alle Elemente der Seite gelten. Das Problem ist halt, es gibt bestimmte Seitenelemente, die kriegen normalerweise Dimensionsangaben. Also ein als Image-Element eingebundene Grafik bekommt immer eine Breite und eine Höhe mit angegeben als Attribute. Das lässt man hier weg und gibt stattdessen eine maximale Breite an. Gibt also an, die Grafik darf maximal so breit werden, wie der Container, der sie enthält. Mhm. Das ist relativ simpel, hat Haken, ganz klar, weil es dazu führt eben, dass das gegebenenfalls große Bild trotzdem geladen wird. Das heißt, wenn du auf dem Smartphone ein Bild so runterskalierst, dass es eben in die Smartphone-Auflösung passt, dann fordert
der... Kannst du noch immer 500 kb groß sein.
Ja gut, da muss man ein bisschen mit sensiblen oder mit vernünftigen Werten arbeiten. Ne? Also wenn ich natürlich jetzt hier irgendwie eine Grafik in 1024x768 einbinde, kann das schon sein, dass Mobilnutzer ein bisschen warten müssen und ein bisschen ärgerlich werden, je nachdem wie ihr Datenplan aussieht. Das ist einer der Bereiche von Responsive Design, wo noch ein bisschen Arbeit ansteht und es noch nicht so die ganz optimale Lösung gibt. Aber so für den Hausgebrauch ist diese Technik völlig in Ordnung.
Ja. Nein, ich finde das angenehmer, ja, dass ich quasi da nicht mehr unbedingt immer nachdenken muss, passt das Bild jetzt quasi jetzt noch in mein Textfeld hinein oder nicht, sondern das Bild weiß es unter Anführungszeichen von sich aus, ob es jetzt hineinpasst oder nicht.
Ja, ich denke auch, dass das in Blogs gar nicht so entscheidend ist, weil die meisten Leute in Blogbeiträge halt doch Bilder als Vorschaubild einbinden und dann irgendwie eine Lightbox oder sowas benutzen. Dann hat man eher wieder das Problem, dass man sich streiten kann, wie sinnvoll eine Lightbox auf dem Smartphone ist. Aber da wird auch eher weniger der Fall auftreten, dass jemand das Bild klickt, um sich die größere Vorschau anzeigen zu lassen, weil na, das wird nicht viel größer auf dem Smartphone. Gut, das ist das und gesagt, es ist flexibel, es ist responsive, das funktioniert auch wirklich bis runter auf kleine Smartphones, obwohl das schon gerne nochmal jemand ausgiebig auf dem iPhone, das mir nicht zur Verfügung steht, testen dürfte. Aber im Prinzip sollte es, so wie es jetzt schon ist, funktionieren.
Also da habe ich ja natürlich jetzt noch was total Cooles, ich sag's jetzt mal so, ich bin einfach begeistert, weil es sind so die Kleinigkeiten unter Anführungszeichen, die dir eigentlich quasi so ein Template ja erst spannend machen. Wie gesagt, am Anfang schaut's einmal so nach wenig aus, aber wenn man eben diese Kleinigkeiten entdeckt, das macht's eigentlich dann so einem guten, wirklich Standard-Template. Wenn ich den Bildschirmbereich sehr verkleinere, wie es ja zum Beispiel auch eben bei einem iPhone dann sozusagen wäre, dann würde natürlich, wenn ich oben eine Menüleiste habe, irgendwann mal auch die Menüleiste zu breit. Und da gibt es einen Schmäh, würde man im Wienerischen sagen, den du jetzt anwendest.
Ja, da ist ein kleiner Trick, der ist nicht von mir. Der stammt von Chris Coyer, der die wundervolle Seite CSS Tricks betreibt und das, glaube ich, auch nicht selbst erfunden hat. Aber das ist eine ganz tolle Methode, die rein über JavaScript läuft und es wird zusätzlich in die Navigation wird eine Select-Box, sagen wir Webdesigner, also so ein, was zum Beispiel bei Serendipity im Kommentarformular auch enthalten ist, um den Kommentar auszuwählen, auf den man antwortet. So eine Dropdown-Box eben nativ ist, weil es ein natives HTML-Element ist. Sowas wird da eingebunden und wird befüllt per JavaScript mit den Links zu den Seiten, die in der eigentlichen Seitennavigation stehen. Und dann wird halt auf kleinen Bildschirmen die normale Navigation ausgeblendet und nur diese Select-Box angezeigt. Und auf größeren Bildschirmen, wo vermutlich zumindest der Platz ausreichen wird, wird dann wieder die Select-Box ausgeblendet und stattdessen die normale Navigation wieder angezeigt. Und das finde ich eine geniale Lösung.
Ja.
Und das ist auch es spart einfach wahnsinnig viel Platz auf dem Bildschirm. Es gibt auch Lösungen, theoretisch so eine Navigationsleiste, so eine horizontale auf dem kleinen Bildschirm darzustellen. Aber das sieht nie wirklich gut aus, weil du einfach den Platz nicht hast. Ne? Gerade wenn du jetzt ein iPhone oder ein Android im sogenannten Porträtmodus, also hochkant, das sind 320 Pixel in der Breite, da kann ich nicht viel mitmachen. Das Problem ist, selbst wenn ich...
Am iPhone sind es mehr, aber wurscht.
Selbst wenn ich die Navigationsleiste so gestalte, dass sie da reinpasst, wächst sie ja in der Horizontalen. Also so oder so, ich verschwende den sogenannten Screen Real Estate, also den Platz auf dem Bildschirm. Mhm. Und da ist die Selectbox halt die Mörderlösung, weil die braucht nicht viel Platz.
Mhm. Und, Also wer kein Mobile Gerät hat, einfach seinen Browser nehmen, die Browserbreite so verschmälern, dass man wirklich nur mit ganz den kleinen Bildschirm bis zum Bildschirmrand das Ganze schiebt und dann kann man die Selectbox auch sehen. Mhm. Ja, und wie gesagt, die anderen Elemente verschieben sich ja quasi dann auch. Das heißt, dass die Seitenleiste wandert dann irgendwann einfach mal nach unten.
Mhm. Wird unter dem Inhaltsbereich ausgegeben, beziehungsweise wird einfach nicht mehr daneben angeordnet. Mhm. Da sind wir gleich beim Layout, also beziehungsweise, ich bin zurückgekommen. Eines der Designprinzipien von 2K11 ist halt nicht diese Optionsflut, die wir in Bulletproof hatten. Ich weiß, dass es wahnsinnig viele Leute gibt, die Bulletproof genau dafür lieben, dass es so ein Baukasten ist, den man ohne zu programmieren oder ohne zu coden, besser gesagt, weil HTML und CSS sind ja nun mal keine Programmiersprachen, aber den man halt ohne in Dateien rum zu editieren sehr leicht an seine eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Das ist grundsätzlich eine schöne Sache, aber das ist nur sehr bedingt geeignet für ein Standard-Template, weil ich immer finde, und das bestätigen auch andere Leute, dieses Standard-Template ist das, was man wählen sollte, um als Basis, um neue Templates zu gestalten. Das ist mit Bulletproof fast unmöglich. Und das liegt daran, dass der Template-Code aufgrund dieser vielen Optionen wahnsinnig kompliziert ist. Und deswegen habe ich für 2K11 gesagt, nur die Optionen, die wirklich, wirklich sinnvoll sind. Welche das sind, dazu kommen wir später noch. Dazu gehört aber auch, dass man jetzt nicht eine Auswahlbox hat, in der man sich 10 verschiedene Layouts auswählen kann, sondern das Layout bietet maximal 3 Spalten, sprich Inhalt plus 2 Seitenleisten. Und das funktioniert genauso, wie man es von früher in Serendipity gewohnt ist. Das heißt, standardmäßig kennt Serendipity die 3 Seitenleisten links versteckt und rechts, Plugins. Und die Spalten in 2K11 werden danach entsprechend ausgegeben, wohin man Plugins verschiebt. Das heißt, habe ich nur Plugins in der rechten Seitenleiste, wird auch nur die rechte Seitenleiste ausgegeben. Habe ich nur welche links, gibt es nur die linke. Habe ich in beiden welche, gibt es einen Dreispalter. Und habe ich keine Seitenleisten-Plugins, gibt es im Prinzip dasselbe Layout wie zweispaltig mit Seitenleiste rechts. Es ist dann nur nichts in der Seitenleiste. Das habe ich deswegen so gemacht. Man hätte auch sagen können, okay, dann mach doch einen Einspalter, aber dann wird die Zeilenlänge sehr lang. Und dann ist es nicht mehr schön zu lesen. Mhm. Und deswegen habe ich das so vorgezogen. Das dreispaltige Ding, ich finde es immer, also ich bin eh kein Fan von diesen Dreispalten-Layouts und ich finde es auch hier grenzwertig. Also es ist schon echt knapp dann in der Inhaltsspalte, die Zeilenlänge ist sehr grenzwertig. Ich würde empfehlen, wenn man 2K11 irgendwann mal einsetzen will, würde ich empfehlen, sich für einen Zweispalter zu entscheiden, aber jeder wie er meint.
Ja, also wobei ich auch immer wieder drauf komme, rausschmeißen, weil das meiste schauen sich die Leute ja eh nicht an, was man da alles in den ganzen Seitenspalten ansammelt.
Ja, jetzt mal gesagt.
Aber es mag vielleicht durchaus auch gute Gründe geben, warum man sozusagen 2 Spalten, also eigentlich 3 Spalten verwendet.
Ich habe mal gesagt in irgendeinem Kommentar bei irgendjemandem, der auch sehr Seitenleisten begeistert war und mir auch mal gesagt hat, er würde ein bestimmtes Template nicht verwenden wollen, weil es ihm zu wenig Seitenleisten hat. Für mich sind Seitenleisten die modernen Dachböden. Da kommt alles hin, was man irgendwie hat, was aber einen eigentlich nicht wirklich interessiert. So, und wenn ich schaue, ich habe jetzt im Demo-Block drin den Kalender, den würde ich normalerweise nicht verwenden. Dieses die Archivseitenleiste, die würde ich auch normalerweise nicht verwenden. Kategorien, die Feedlinks würde ich zum Beispiel auch nicht haben normalerweise. Eine Tag-Cloud in der Seitenleiste finde ich mittlerweile auch nicht mehr so spannend. Und die letzten Kommentare muss ich persönlich auch nicht unbedingt in der Seitenleiste haben. Aber wie gesagt, wer es anders haben möchte, hat die, wer es anders haben möchte, wird die Optionen haben. Mhm. Es wird nur weder eine Seitenleiste unten geben, noch irgendwie beide Seitenleisten rechts oder so. Das wäre zu kompliziert geworden. Das hätte den Template-Code zu stark verknuschelt.
Ja. Gut, wichtiges Stichwort trotzdem, Banner.
Ja, da sind wir bei den Template-Optionen. Vielleicht gehen wir die einfach mal der Reihe nach durch. Ich habe jetzt im Moment 4. Das hört sich wenig an, ist aber wie gesagt Absicht. Es gibt einmal ein frei wählbares Datumsformat.
Entschuldige, nur kurz gesagt für alle, die nicht so firm sind, Template-Optionen heißt, ich kann es quasi im Backend das einstellen und muss nicht irgendwo in einen Code hinein.
Ja, genau. Du kannst über Formularelemente im Backend simpel einstellen, ohne Code bearbeiten zu müssen. Da gibt es jetzt im Moment gibt es ein global im Template verwendetes Datumsformat. Fand ich ganz wichtig, weil ich festgestellt habe, dass das teilweise mit Plugins unterschiedlich ist. Also 2K11 wird sehr beliebte Plugins, wie zum Beispiel statische Seiten oder Tags, schon ab Werk sozusagen unterstützen. Und ich zum Beispiel ist das Datumsformat, was standardmäßig in statischen Seiten verwendet wurde, ist ein ganz anderes, als standardmäßig in Blog-Einträgen verwendet wurde. Und das finde ich unschön. Deswegen gibt es so ein global wählbares Datumsformat. Da muss man dann nur noch mal rüber gucken auf die in die PHP-Dokumentation. Das kann ich nicht, muss man noch mal überlegen, aber bisher ist mir nichts eingefallen, um das schön formatiert und quasi menschenlesbar auszugeben. Deswegen muss man da nochmal in die PHP-Doku rüber und sich angucken, welche Ausgabe das genau ergibt. Aber man kann halt ein Datumsformat wählen. Dann gibt es das von Robert schon angesprochene Bannerbild, was vielen Leuten sehr wichtig war und auch relativ einfach zu lösen ist. Das heißt, man kann optional eine Grafik aus der Mediendatenbank auswählen, die als Image-Element in den Kopfbereich eingebunden wird, die dann auch responsive ist. Das heißt, auch die passt sich der Bildschirmauflösung an und wird auf kleinen Screens, das allerdings derzeit nur über CSS, was noch nicht so ganz ideal ist, komplett unterdrückt. Weil einfach, das Ding ist, damit das vernünftig funktioniert, sollten diese Bilder 1120 Pixel breit sein. Das ist die maximale Breite des Inhaltsbereiches. Und wenn ich so ein Bild so runterskaliere auf 320 oder 480 Pixel, was eine typische Smartphone-Breite ist, das ist sinnlos. Deswegen wird es da unterdrückt. Es gibt auch nur diese eine Stelle, um das Banner auszugeben. Das heißt, im Kopfbereich gibt es, wie man es kennt, den Blocktitel, die Blockbeschreibung und ein Suchformular, was derzeit noch fest im Kopf integriert ist, weil das Seitenleisten-Plugin, was die Suche ausgibt in Serendipity, das ist nicht HTML5-konform. Und darunter, also zwischen diese Dinge und die Navigation, kann man halt das Banner einbinden. Andere Optionen gibt's nicht. Jetzt nicht einfach, auch da wieder ist Template-Code. Würde zu kompliziert, wenn es da viel mehr Optionen gäbe. Dann gibt es, was ich ganz, ganz wichtig fand, waren Webfonts. Also traditionell gibt es ja so eine sehr, sehr kleine Auswahl von Schriften, die man in Webseiten verwenden konnte, weil man davon ausgehen kann, dass sie so ziemlich auf jedem Rechner der Welt installiert sind und die kann kein Webdesigner mehr sehen. Das sind so Schriften wie die Arial oder die Times New Roman und sowas und das mag einfach keiner mehr sehen und mittlerweile haben wir die Technik, sogenannte Webfonts zu nutzen, also in einem Blog andere Schriften zu verwenden. Das wollte ich unbedingt haben und das habe ich jetzt so gelöst, dass man sich aus 5 Schriftarten, die ich mal dreist vorausgewählt habe, eine auswählen kann. Oder eben alternativ, wie gehabt, zu sagen, okay, nö, gefällt mir alles nicht, ich will hier ganz klassisch Helvetica oder Areal haben. Mhm. Das ist vor allen Dingen auch deswegen da, weil diese Webfonts über die Google Webfonts API eingebunden werden. Und es könnte natürlich sein, dass es Leute gibt, die sagen, mit Google will ich nichts zu tun haben, und die können das dann eben darüber abstellen. Bisschen blöd ist, dass es bei Google im Webfont so toll diese API ist und so einfach das zu benutzen ist, nicht ganz so toll ist die Auswahl an Schriften. Es gibt wahnsinnig viele und es gibt wahnsinnig viel Müll. Also mehr so Comic-Schriften und Sachen, die einfach nicht gut aussehen. Und ich habe jetzt 5 ausgewählt, von denen ich finde, sie sind schon ziemlich gut. Also auch wirklich qualitativ hochwertig. Und bieten auch, das ist aber bei Google, glaube ich, nicht so das Problem, aber das hat man gerne mal mit selbst gehosteten Webfonts. Da findest du dann eine richtig tolle Schrift, die super aussieht, und dann hat die keine Umlaute. Und das ist natürlich dann blöd.
Ja.
Ja, das ist die Geschichte mit der Webfonts API, und dann haben wir eben noch die Geschichte mit der Navigation. Das heißt, es gibt jetzt diese Option, was man auch aus Bulletproof und aus vielen anderen modernen Templates kennt, dass man sich so eine Navigationsleiste erzeugen kann, die man frei konfigurieren kann. Und die ist jetzt in Zukunft in Serendipity fest integriert und wird hier genutzt. Und dazu kommt eben diese Geschichte, worüber wir eben schon gesprochen haben, mit dem zusätzlichen Alternativnavigation für kleine Bildschirme. Auch da muss man wieder sagen, es gibt nur eine Position für die Navigation, und das ist zwischen dem Kopfbereich und dem Inhaltsbereich. Auch da wieder gleicher Grund, Template-Code einsparen. Das ist so, ich weiß nicht, ob das wirklich vielen Leuten fehlen wird, zu entscheiden, ob diese Navigation nun über oder unter dem Kopfbereich ausgegeben wird. Aber wie gesagt, ich muss hier schlank denken und ich muss dafür sorgen, dass es einfach simpel bleibt und man daraus...
Ich meine, es ist ja jeden unvorbehalten, dass er aus 2K11 ein 2K12 Template bastelt und das auch entsprechend anbietet. Oder was immer auch.
Richtig, also man kann hingehen und kann das für sich sozusagen als Kopie hacken und ändern. Es ist auch, da kommen wir aber später noch zu, wie man an den Code theoretisch auch jetzt schon rankäme und warum das so geregelt ist, das ist eine technische Geschichte. Handeln wir Technik, das ganze Ding ist zukunftsgerecht, wie es sein soll, in HTML5. Das ist momentan das, wo am ehesten noch Änderungen kommen werden und kommen müssen, was nicht so sehr am Template liegt, sondern eher am Zusammenspiel mit dem Kern und Plugins. Da wird noch ein bisschen was passieren müssen, damit das wirklich HTML5 wird. Es basiert lose auf dem recht bekannten HTML5 Boilerplate, aber nur sehr lose. Es benutzt auch durchaus ein paar CSS3-Geschichten, was relativ modern ist und in etwas älteren Browsern nicht unbedingt funktioniert. Aber es ist nie so, dass das irgendwie, wie soll ich sagen, es ist nie so, dass das CSS3 unbedingt nötig wäre. Also es sind so Kleinigkeiten, zum Beispiel dieser leichte Schlagschatten um das Container-Element, der wirklich ganz, ganz leicht ist, der ist CSS3, oder die Seite, auf der man sich derzeit befindet, oder der Bereich, in dem man sich befindet, wenn der in der Navigation ist, wird er so markiert, ne, als Sie sind hier Marker quasi, das ist so ein kleiner Pfeil. Auch das ist keine Grafik, das ist reines CSS. Wobei ich da jetzt gar nicht so sicher bin, ob das vielleicht sogar, das ist glaube ich noch gar nicht mal CSS3, das war schon in CSS 2.1, glaube ich. Sei es drum, also im Zweifelsfall gibt es eine vernünftige Fallback-Lösung. Es wird nicht überall gleich aussehen. Gerade in älteren Browsern. Ne? Ich habe es in den IE7 und 8 und so jetzt noch gar nicht getestet. Nur mal einen kurzen Screenshot gemacht. Das sieht im IE7 zum Beispiel schon sehr anders aus. Aber jetzt auch nicht entstellend. Eine weitere Geschichte. Ich benutze die JavaScript-Hilfsbibliothek Modernizer. Das kennen jetzt wieder nur die Entwickler. Das unterstützt bei so Sachen wie zu erkennen, was der Browser kann und dementsprechend das Design anzupassen. Ganz vereinfacht gesagt. Darüber hinaus sorgt es dafür, dass die neuen HTML5-Elemente auch in älteren Browsern funktionieren. Und es stellt die Media Queries, also das, was das Responsive Design erst responsive macht, was mich so Geschichten machen lässt, wie wenn die Bildschirmbreite kleiner ist als 768 Pixel, dann ordne die Seitenleisten unter dem Inhalt an. Das können ältere Browser auch nicht und auch dafür hat Modernizer so eine kleine JavaScript-Lösung. Außerdem habe ich schon einige JavaScript-Sachen, die in älteren Templates noch reines JavaScript waren, jetzt umgesetzt in jQuery, was zukünftig in Serendipity auch standardmäßig eingebunden sein wird und simpel gesagt einfach diese ganze JavaScript-Geschichte ein bisschen einfacher zu handeln macht. Jo, und dann haben wir als technischen Aspekt noch Accessibility, also Benutzerfreundlichkeit, Zugänglichkeit. Das
Barrierefreiheit,
das ist noch etwas stiefmütterlich in der Entwicklung, aber soweit ich das automatisch immer mache, natürlich auch schon eingeflossen. Das heißt, es gibt einen Skip-Link, mit dem man zum Inhalt springen kann. Es ist ein
schon entdeckt.
Ist ein flexibles und damit skalierendes reines CSS-Layout. Es hat vernünftig ausgezeichnete Formulare, also mit vernünftigen Labels für die Formularelemente und verwendet jetzt auch schon die Y-Area Landmark Roles, was noch relative Zukunftsmusik ist. Da ist ja das Problem, was du auch kennst, dass Screenreader eine verdammt teure Software sind und deswegen nicht so gerne updated werden von vielen Benutzern. Das ist noch ein bisschen schwierig, aber es schadet nichts, das jetzt schon zu haben.
Und das hilft. Also vielleicht kann man eh dazu auch noch aufrufen, vielleicht mag auch jemand das Ganze mit einem Screenreader testen oder ausprobieren und vielleicht Feedback geben, wo es noch hakt.
Also die Silvia Egger.
Oder mit Screenreadern.
Die Silvia Egger, die das mit dem Standard-Theme von WordPress schon mal selbst gemacht hat, hat mir lose zugesagt auf Google Plus, dass sie das mal durchguckt, was total toll ist. Ich habe auch zur Not jemanden, oder was heißt zur Not, ich habe auch jemanden, den Marco Zehe, könnte ich bestimmt mal fragen, ob er da einmal mit dem Screenreader drüber geht. Als blinder Benutzer, insofern, daran soll es nicht scheitern, das kriegen wir schon hin, aber wenn jetzt irgendjemand zuhört und sagt, oh, interessant, das mache ich mal, immer ran, immer Feedback.
Also ich merke nur, so wie bei Browsern gibt es auch bei Screenreadern durchaus unterschiedliche.
Ja.
Also gibt es auch unterschiedliche Screenreader und jeder hat so seine Haken und Mucken. Und denk mal, jeder zusätzliche Test ist auch da nicht schlecht.
Also es ist vor allen Dingen ja auch so, das hat der Dirk Genader mir mal gesagt, der ja in dem Bereich bei Yahoo tätig ist, der sagt, du kannst als nicht blinder Benutzer zum Beispiel, natürlich kannst du dir einen Screenreader installieren. Und natürlich kannst du auch an den Punkt kommen, dass du dich so gut mit diesem Screenreader auskennst, dass du damit arbeiten und testen kannst, aber du wirst das Ding nie so benutzen, wie es ein Blinder tut. Und insofern wirklich mit dem Screenreader testen sollten immer Leute, die tatsächlich täglich einen benutzen. Das ist einfach so, das merkst du allein schon daran. Du weißt das, die meisten Hörer wahrscheinlich nicht. Wenn man zum ersten Mal einen Screenreader installiert, ist das erste, was einem auffällt, dass man überhaupt nicht versteht, was das Ding da vorliest. Warum ist das so? Weil die sehr schnell vorlesen.
Ja, je nachdem, wie man es einstellt. Ja, also man kann es auch sehr langsam, aber der Durchschnittsuser lässt sich irrsinnig schnell vorlesen.
Ja, also auf NVDA weiß ich, ist es ab Werk sauschnell für meine Begriffe eingestellt. Ich würde da nichts verstehen, das ist also wirklich so Mickey-Maus-Stimme. Man kann das ganz gut emulieren mit dem Video- und Audio-Player VLC. Der hat so eine Geschwindigkeitseinstellung, die schnell zu erreichen ist. Da einfach mal so auf zweifach oder vierfach stellen und sich mal den Lieblingspodcast damit anhören, das ist schon verdammt schnell. Und das, also vernünftiges Screenreader-Testing können nur Leute machen, die das auch täglich benutzen, das ist einfach so.
Genau. Also, wie gesagt, Aufruf, wer einen benutzt, bitte auch einfach ausprobieren und Feedback geben.
Jo, dann haben wir noch so ein paar kleine technische Einzelheiten. Das eine ist die Serendipity-Kompatibilität, das ist schnell abgehappelt, es braucht mindestens Version 1.6, was derzeit noch Beta ist. Es unterstützt Wicht.
Aber da hört man, könnte vielleicht...
Das ist vermutlich nicht mehr so ganz weit weg, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also irgendwas mit 11 am Schluss einer Jahreszahl könnte da sich auf alle Fälle ausgehen.
Das brauchen wir ja nicht verheimlichen. Das wird noch 2011 kommen, das in jedem Fall. Es unterstützt, wie ich schon sagte, wichtige und beliebte Plugins, sowohl aus dem Kern als auch von Spartacus. Was einfach nur heißt, es hat CSS für diese Plugins. Browser-Kompatibilität ist, wir haben ja nur schon, es gibt schon einen Subversion-Commit von Garvin, der besagt hier, Internet Explorer 6 soll sterben. Das gilt natürlich auch für 2K11. Mhm. Da werde ich mir also kein Bein ausreißen, dass das Ding auch noch IE6 unterstützt. Er wird IE7 bis 9 unterstützen und natürlich auch die aktuellen Versionen, aber nicht nur die aktuellsten, sondern die aktuellen Versionen gängiger Browser, wobei das bei Firefox, Chrome, Safari und Opera ja eigentlich nicht so das Problem ist. Unterstützung heißt nicht, dass das überall exakt auf dem Pixel gleich aussieht, sondern einfach, dass es überall verwendbar ist, dass die Inhalte entsprechend der Fähigkeiten des Browsers zugänglich dargestellt werden, aber es kommt dann nicht darauf an, dass es überall denselben Schlagschatten gibt. Das muss nicht mehr sein heutzutage.
Ich denke, wir müssen ja trotzdem wieder sagen, Leute, es ist eine Website und kein Printprodukt.
Das sowieso. Dazu empfehle ich nochmal gerne den uralten und immer noch gültigen und immer noch guten Artikel meines lieben Webcrowds-Kollegen Jens Grochdreis. Webseiten sind keine Gemälde, heißt er. Und das ist genau der springende Punkt.
Hey, in die Shownotes stellen.
Ja, bitte. Auch von Jens stammt der schöne, wie ich finde, hervorragende Vergleich mit alten Browsern und neuen Browsern. Jens hat mal gesagt, das ist ein bisschen so wie mit Schwarz-Weiß-Fernsehern und Farbfernsehern. Ich kann ein Fernsehprogramm durchaus auch auf einen Schwarz-Weiß-Fernseher sehen. Ich bekomme alle Informationen. Es ist nur nicht farbig. So ähnlich ist das mit alten Browsern ja im Prinzip auch.
Ich bin jetzt noch ein bisschen deine einzelnen Blogartikel im Testblog durchgegangen und sehe da oder zwei Dinge entdeckt. Das eine ist noch ein bisschen die Diskussion über die Überschriftenhierarchie, nämlich was du mit der H5 und der H6 anstellen sollst, ob die auch eine andere Größe Formatierung bekommt oder eigentlich der H4 entspricht?
Im Moment ist es so, dass H4, H5 und H6 gleich aussehen. Das liegt einfach daran, dass ich bin kein Fan davon, ich finde, eine Überschrift muss mindestens dieselbe Schriftgröße haben wie der Fließtext. Ansonsten sieht es einfach nicht aus. Das heißt, Schrift kleiner machen kann ich nicht mehr machen. Ja, das ist jetzt die Frage. Das finde ich aber ehrlich gesagt nicht wichtig, weil ich glaube, die wenigsten Leute verwenden überhaupt im Artikel selber noch Zwischenüberschriften. Und wenn, dann kommen sie mit zwei Leveln, also mit H3 und H4 eine Weile aus. Das finde ich nicht so dramatisch.
Nein, eh nicht. Also ich wollte es einfach nur erwähnen und vielleicht gibt es auch noch jemanden, der was dazu sagen möchte. Man weiß ja nie. Also vielleicht, es gibt ja oft hochinteressante Anwendungen oder Dinge.
Ja, wie gesagt, und wenn auch...
Das höre ich immer gerne dann auch solche Kommentare dazu.
Kommentare ist ja auch so ein Thema. Also ich habe jetzt eine Kommentarverschachtelung, die ich ganz sinnvoll finde. Das Problem war mit diesen verschachtelten Kommentaren, dass das früher über sogenannte Inline-Styles, also CSS, was im HTML-Code steht, wo es nicht mehr hingehört, gelöst wurde. Und das habe ich jetzt umgeschrieben, das aber auch so gemacht gleichzeitig, dass es nicht beliebig lang läuft, sondern es hört bei einem bestimmten Eindruckungslevel auf. Alles, was noch tiefer verschachtelt ist, wird einfach auf gleicher Höhe dargestellt. Da könnte man eventuell noch was tun oder generell könnte man an der Kommentardarstellung noch was tun, aber da fehlt mir im Moment so der ganz große Geistesblitz. Es ist nicht so, dass es jetzt unschön wäre, aber da könnte man eventuell noch mal was dran machen. Aber im Wesentlichen bin ich relativ weit mit der Ausgestaltung. Also rein von der Gestaltung her würde ich sagen, sind wir jetzt schon so bei 95% bestimmt. Da fehlt nicht mehr so viel.
Dann habe ich noch was bei dir entdeckt und da muss ich als Otto-Normalverbraucher natürlich gleich rückfragen. Du hast einen Artikel, wo du mehrere Seehundfotos präsentierst und das Ganze quasi als Poor Man's Image Gallery bezeichnest, also einfach ein Foto nach dem anderen, ohne großartige, sag ich mal, zusätzlichen Formatierungen. Und da ist ein Hinweis, dass man das Ganze in eine Diff mit der Klasse Clearfix verpacken soll. Jetzt ist meine Frage, ich habe es kurz bei mir ausprobiert in meinem Blog, es hat kurz funktioniert. Ist das etwas, was für alle Serendipity-Blogs gilt oder ist das...
Nee. Also es ist natürlich generell so, das kam immer mal wieder im Forum, dass Leute mit älteren Templates das so versucht haben, also quasi so wie ich es hier habe, drei Bilder nebeneinander in einem Blogbeitrag. Wenn die nebeneinander sind, bedeutet das, sie sind links gefloatet. Das Problem ist, dass man dieses Floaten, also das Umfließen eines Objektes durch andere, das muss man irgendwann aufheben. Das nennt man Clearing. Das kann man auf verschiedene Arten und Weisen machen. Und das Problem ist, wenn man das nicht macht, dann würde jetzt auf diese Bilder folgen, der Text würde zum Beispiel dann auch noch rechts neben dem letzten Bild dargestellt, was denkbar dumm aussähe. Und da gibt's eben diese Clearfix-Geschichte, was ein ganz einfacher, aber genialer CSS-Hack ist. Und dafür muss man halt diese Clearfix-Klasse, die muss im CSS vorhanden sein. Ich benutze die grundsätzlich überall, weil das einfach wahnsinnig praktisch ist. Es gibt auch andere Methoden, so einen Clearing herzustellen, aber ich finde die am bequemsten. Das funktioniert aber nicht in jedem Template. Also da muss man schauen, ob im Stylesheet diese Clearfix-Klasse definiert ist. Und dann kann man das...
Ansonsten könnte man es ja an sich einbauen.
Sonst kann man sich auch nachrüsten, natürlich, klar.
Das finde ich eine ganz nette Geschichte.
Das ist halt was, womit relativ viele Leute öfter mal Probleme hatten, dass dieses mehrere Bilder in einem Artikel und die dann nebeneinander, das ist sehr beliebt, aber man muss dazu halt auch ein bisschen was wissen. Also das ist nicht so... wie soll ich sagen, das ist nur sehr schwer so zu implementieren, dass das jeder hinkriegt. Man muss schon wissen, an welcher Stelle im Text zum Beispiel man ein Bild einfügt, damit das Umfließen auch so funktioniert, wie man sich es vorstellt. Das ist zum Beispiel, wenn man jetzt zwei Bilder haben wollte in einem Eintrag, das eine links, das andere rechts und die beide auf gleicher Höhe. Das geht schon, aber das ist nicht so super einfach. Da muss man bisschen Bescheid wissen, wo man die im Text genau positioniert, zum Beispiel. Oh. Das ist so das.
Ja, das ist das. Gibt es sonst noch irgendwas? Also, ich habe gesehen, es gibt ja sonst eh alles Aufzählungen. Es gibt auch eine Menge an Textformatierungen von Fett, Kursiv, durchgestrichen, eingefügt mit gelber Markierung.
Ja, das sind alles so Kleinigkeiten, ne? Das ist, muss man auch haben und ist auch was.
Hoch- und stiefgestellter Text zum Beispiel auch.
Noch. Ja, das ist. Ich weiß nicht, ob das jemals irgendjemand benutzen wird, zumal es die Standard-Editoren nicht unbedingt anbieten. Das ist auch was nochmal getestet werden muss, wie sich diese ganze Geschichte jetzt mit dem WYSIWYG Editor vertragen würde.
Machst du das mit Textile oder was verwendest du hier?
Das hier im Blog ist alles handgeschriebenes HTML. Aha, das ist handgeschriebenes HTML und ich habe hier für Kommentare habe ich das NL2BR mit der P-Option laufen, damit Kommentatoren sich dann nicht irgendwie was abbrechen müssen und Textteil lesen müssen. Das fand ich hier nicht notwendig. Das ist so. Nö, ich schreibe nacktes HTML. Ich werde es aber definitiv auch nochmal testen müssen, wie es sich mit dem WYSIWYG Editor verträgt, klar. Das ist ganz logisch. Ansonsten, gut, zu testen gibt es eh noch eine Menge. Das, genau. Auch wenn man jetzt
dann.
Auch wenn man jetzt sagt, es ist von der Gestaltung her bei 95% und es ist vom generellen Entwicklungsstand her auch so ungefähr bei 90 vielleicht schon. Es gibt noch viel zu testen und es gibt noch viel zu implementieren und verbessern. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Wer jetzt weiß, wo er suchen muss, findet den Code auf GitHub. GitHub ist so eine Seite, wo Entwickler halt ihren Quellcode verwalten können mit einem Versionskontrollsystem. Und ich kann nur sagen, bitte, 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 selbst wenn ihr findet, wo das Ding ist, beziehungsweise wir verlinken es ja nachher auch in den Shownotes, ist ja nicht geheim, benutzt es noch nicht produktiv. Es ist nicht fertig. Ich kann jetzt nicht gut abschätzen, was das eventuell in einer Produktivumgebung an Fehlern produzieren könnte oder kaputt schießen könnte, aber es ist schlechterdings einfach auch noch nicht ausgiebig genug getestet. Man kann es gerne testen, aber möchte es dann bitte, bitte, bitte um der eigenen Sicherheit willen lokal machen in einem Testblock auf dem XAMPP oder auf dem eigenen Webspace, wo man sagt, hier, ich setze mal so einen Demo-Block zu Testzwecken auf. Gerne, aber bitte, bitte benutzt es noch nicht produktiv. Allein deswegen schon nicht, weil es dafür, wie gesagt, mindestens mit Serendipity 1.6 laufen müsste, was noch nicht freigegeben ist.
Mhm. Jo. Wer es testet und dann irgendwelche Anregungen, Ideen, Fehler, sonst was findet, was tut der oder die am besten?
Gut, zunächst mal, wie kann man es überhaupt testen, wenn man es partout möchte? Wie gesagt, auf die GitHub-Seite, da gibt es einen Download-Button, darüber kriegt man dann, wie es vor Spartacus auch war, so eine ZIP-Datei, die das Template enthält. Das entpackt man in den Templates-Ordner des Testblocks und dann sollte man es nur noch umschalten müssen im Backend und dann sollte das laufen. Wie gesagt, Testblock mindestens Serendipity 1.6. Daran könnte es schon bei den meisten scheitern, weil da kommt ja auch nicht jeder so ohne weiteres ran. Okay. Was ich jetzt brauchen kann, nach wie vor, und deswegen machen wir überhaupt dieses Spezial hier, wäre weiterhin Feedbacks, Tests, auch gerne Leute, die sagen, ich möchte ein bisschen mithelfen oder so, weil wie gesagt, da ist nicht mehr viel mitzuhelfen und es gibt ein paar, die ich gleich nochmal dankend erwähnen werde, die sehr aktiv mithelfen, aber Testen und Feedback wäre wichtig. Das ist noch nicht so super großartig aufgefallen in der Serendipity-Welt. Ich werde es auch parallel zum Podcast-Veröffentlichungstermin noch deutlicher im Forum ankündigen, aber mehr zu viel Feedback kann ich halt nicht haben. Es hat bisher.
Das heißt, das heißt auch, testen hieße auch allein schon auf die Testseite zu gehen, sich das da ein bisschen auszuprobieren, anzuschauen, Kommentare abzugeben.
Das Schöne ist ja, dass Leute beim Testen dann auf Ideen kommen, das kennt jeder Softwareentwickler. Benutzer kommen ja auf Ideen, auf die man als Entwickler nicht gekommen wäre. Und so ist zum Beispiel der Ian aus dem, den man aus dem Forum als Timbaloo kennt, ist auf die Seite gegangen und hat JavaScript deaktiviert gehabt im Browser und hat sofort gesagt, hier mit deaktiviertem JavaScript funktioniert das und das nicht. Das ist für mich Gold wert, weil da wäre ich sicherlich irgendwann in der Testphase auch drauf gekommen, aber wenn mehr Leute gleichzeitig testen, fällt sowas schneller auf. Ja. Auch gerne, sehr gerne Leute, die noch ältere Browser haben, aus welchem Grund auch immer noch einen Firefox 3.0 oder einen Firefox 3.5 oder 3.6 rumliegen haben, das wäre total klasse. Ältere Opera-Versionen, ältere Chrome-Versionen, weil ich habe meistens die neueste. Ja. Nicht so gerne jetzt schon wilde Internet Explorer-Fehlermeldungen, weil, wie gesagt, da war ich selber noch nicht drüber. Das muss ich mir erstmal nochmal selber in Ruhe angucken. Es hat sich aber bewährt, solche EE-Tests einfach auch erst dann zu fahren, wenn das Template weitestgehend fertig ist. Weil dann kann man es einmal gründlich testen und ist durch.
Mhm. Ja.
Und dann, am einfachsten entweder, wie gesagt, ich werde im Forum entsprechende Diskussionsfäden aufmachen. Da könnte man Feedback geben. Man kann im Demo-Blog selber wunderbar Feedback geben, was mir, glaube ich, sogar am liebsten wäre, weil dann habe ich es zentral zusammen. Mhm. Man könnte theoretisch auch auf GitHub, da gibt es so einen, auf der GitHub-Seite einen Bereich Issues, da sind die noch offenen Probleme vermerkt, die, wie gesagt, aber größtenteils nicht mit dem Template allein zu lösen sind, sondern über den Kern oder über Plugins gelöst werden müssten. Das ist also mehr was für meine geschätzten Mitentwickler zum Reingucken. Ja, und ansonsten, wie gesagt, benutzt das Ding, spielt damit rum, verkleinert das Browserfenster, klickt euch da quer durch, kommentiert, whatever, alles, was man mit einem Blog machen kann, macht es und testet es.
Also ich kann es nur unterstützen. Wie gesagt, es schaut simpel aus, aber wenn man sich einmal ein bisschen durchschaut, kommt man wirklich auf die spannenden Feinheiten dieses Ding. Und ja, also ich bin schon sehr gespannt, wenn es dann wirklich einmal das Standard-Template von Serendipity werden sollte, und ich hoffe es auch sehr.
Ja, also ich glaube jetzt. Es gibt einen sehr schönen Kommentar dazu, den ich zumindest sehr schön fand, wo jemand auch erst sagte, das wäre schon sehr schlicht, und dann aber in einem zweiten Kommentar anmerkte, es würde ihm doch in der Schlichtheit sehr gut gefallen, weil es nicht anfangen würde zu nerven.
Genau.
Das ist es für mich auch so. Es ist bewusst auch mit relativ wenig so trendigen Features ausgestattet in der Gestaltung. Weil das sind Sachen, die sind im halben Jahr wieder out. Und das sollte in so einem Standard-Template einfach nicht sein. Ich will da nichts drin haben, von dem ich selber in einem halben Jahr sage, das kann ich nicht mehr sehen. Nur man hätte jetzt so, wie du es zum Beispiel im Blog hast, so dieses Banderolenartige, diese Ribbons, das hätte man natürlich machen können. Aber wie gesagt, das sind alles so Dinger, wo du nie weißt, ob das nicht machen kann. Und deswegen einer der Designansprüche auch so eine gewisse Zeitlosigkeit, sag ich mal.
Genau, ich denke mal, das ist für ein Standard-Template auch gut und wichtig. So, ich glaube, jetzt kommen wir zum Danken, oder?
Ja, ich bin total geflasht, und es hat sehr, sehr viel Motivation gebracht, weil das Feedback auf die Mitteilung, die ich gegeben habe, sowohl im Entwicklerforum als auch auf Google+, war ausnahmslos hochbegeistert, und den ganzen Leuten, die da ihr Feedback schon gegeben haben und noch geben werden, möchte ich mal dick Danke sagen. Es hat Angebote gehagelt, das Ding bei sich zu installieren, zu Testzwecken. Danke, 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 ist aber dann doch nicht nötig gewesen. Es hat Ermutigungen gehagelt und Anmerkungen, und das ist total super. Das ist genau das, was ich brauche, und das ist genau das, was mich dazu treibt, es fertigzustellen und so gut zu machen, wie es irgendwie geht. Und einen ganz speziellen Dank würde ich dann doch gerne an zwei ganz spezielle Kollegen nochmal loswerden, die super Feedback gegeben haben und sehr spezielle Hinweise geben konnten, weil es halt Kollegen sind. Und die geben sehr effizientes Feedback und sehr zielgerichtetes Feedback. Und das ist total super. Wenn du dann in so einen Kommentar reinguckst und jemand hat nicht nur das Problem erkannt, sondern es auch schon gelöst, das ist geil. Das sind die geschätzten Kollegen Alp Utschkan, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, und Veit Lehmann, die einfach super und nachhaltig und ganz viel Feedback geliefert haben. Und dafür nochmal zum dritten Mal danke, danke, danke.
Da schließe ich mich gern dem einfach an.
Ja. Das ist genau das. Und wie gesagt, deswegen jetzt aber nicht kein Feedback dazugeben. Jede Meinung wird zumindest gehört. Kann natürlich schon sein, dass ich jetzt bei einigen Punkten sage, nee, machen wir nicht, weil meine Vorstellung davon, wie dieses Template werden soll, ist schon ziemlich gefestigt.
Ja, ich denke mal, das muss man aushalten. Also ich meine, der Matthias ist ja kein Bösartiger, aber wie gesagt, ich meine, 100 Meinungen, 100 unterschiedliche Richtungen, denke mal, man muss einer gewissen Linie auch folgen, und ja, aber ich denke mal, es schadet nichts, das Feedback zu geben, aber man soll bitte nicht böse sein, wenn es dann heißt, das geht jetzt nicht rein oder das funktioniert dann nicht oder das da nicht.
Ich habe mir bei den meisten Dingen dann was gedacht, wenn ich eine Meinung dazu habe. Und ein einfaches Beispiel ist, es gab eine Anfrage, ob es dann diese Navigation auch als Dropdown-Menü geben würde. Nee, wird es nie geben. Weil ich von solchen Dropdown-Menüs nichts halte. Das ist fast immer lausig zu bedienen. Und zwar nicht nur für Leute, die irgendwie gehandicapt sind, sondern ganz generell. Das ist auch einfach eine Sache, die selten, ja, es ist nicht wirklich vernünftig umsetzbar im Web, so ein Dropdown-Menü, und deswegen nö. Wenn jetzt irgendwann jemand hingeht und sagt, ich nehme jetzt das fertige Template und baue da ein Dropdown-Menü ein, gerne. Das ist der erste Schritt zu mehr Templates, die so laufen wie 2K11, und da werde ich mich drüber freuen wie ein kleines Kind. Ich werde es nur in der Version hier nicht implementieren.
Ja, ist klar. Ja, gäbe es noch irgendwas zu sagen?
Ich weiß nichts mehr. Ich habe das Gefühl, wir haben alles gehabt. Ich würde mich freuen, wenn es reichlich Reaktionen gibt. Durchaus auch auf diese Sendung. Aber schön wäre natürlich, wenn es bitte, bitte, bitte keine Anmerkung zum Template in den Podcast-Kommentaren. Das muss nicht sein.
Also bitte dort, wo es hingehört. Also.
Zentral im Demo-Blog wäre schon toll, allein damit ich nicht täglich 10 verschiedene Quellen nach Kommentaren absuchen muss.
Genau. Na, dann sage ich diesmal das Sprüchel, damit es nicht sozusagen auf dich zurückfällt und auf das Template. Ich kann es aber nicht so gut wie du, aber wenn ihr prinzipielles Feedback habt zu dieser Folge in Richtung, wie die Audioqualität war, wie wir dahergeredet haben, wenn ihr Ideen habt, was man denn beim nächsten Mal behandeln könnte, wenn es jemanden gibt, der uns gerne einen Audioschnipsel schicken möchte, dass wir einbauen sollen, wenn jemand sagt, ich möchte unbedingt zu Gast sein, weil ich möchte euch endlich mal die Meinung sagen, oder ich möchte mit euch so gerne über Serendipity quatschen. Wenn das alles so ist, dann schickt uns bitte einfach eine Mail an uns oder schreibt einen Kommentar zu diesem Podcast oder antwortet auf unseren Twitter-Account oder also von S9Y Camp oder auf einen unserer beiden persönlichen, Matthias oder meinigen. Und habe ich jetzt was vergessen?
Ich glaube nicht.
Du kannst es viel besser als ich? Nein. Okay.
Ich bin immer ein bisschen schneller, aber ich habe es auch schon öfter gemacht.
Ja, eben, du bist da einfach besser als ich. Also ich werde noch üben. Also bis zur Ausgabe 25 kann ich es dann auch.
Gut, großartige Vorschauen und Ankündigungen haben wir uns letztes Mal abgewöhnt. Obwohl wir
nicht,
glaube ich, schon relativ sicher sind, was Ausgabe 10 werden soll. Das können wir vielleicht schon mal so als Cliffhanger hier raushauen.
Genau. Aber schauen wir mal. Und ja, alle anderen Bestandteile, wie die auch die Blogschau, die lasse ich für diesmal. Das ist wirklich eine Sonderausgabe zu 2K11. Und alles weiter gibt es dann in einer ganz normalen, unter Anführungszeichen, Ausgabe von S9Y Infocamp. Ja, ich höre jetzt gerade so Geräusche. Ich glaube, der Matthias bläst wieder das Lagerfeuer aus.
Eigentlich rauche ich ja.
Camp. Ja, okay, ne, macht ja nichts. Eine rauchen, aber Lagerfeuer ausblasen. Also.
Wir machen das heißt, Schluss für heute, dann haben wir die Stunde auch noch nicht ganz voll geschafft, wenn ich das ja richtig sehe.
Genau.
Ich sage schon mal Tschüss und nicht viel mehr, weil ich bin jetzt ein bisschen heiser nach der ganzen Rederei. Nächstes Mal darf Robert wieder mehr reden.
Okay, ich werde mich bemühen, ob ich was zum Reden habe. Auf alle Fälle, Matthias, ich danke dir wieder mal fürs gemeinsame Podcast.
Gleichfalls.
Und danke dir auch ganz persönlich auch für die tolle Initiative eines 2K11. Ich bin schon ganz gespannt, was daraus wird. Und ja, an unsere Hörerinnen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.